Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin so frei. Schön, Sie hier zu haben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen heute zu sprechen.
Ich freue mich sehr. Vielleicht ganz zum Anfang, wer sind Sie und was motiviert Sie?
Mein Name ist Martina Rosenberg. Ich bin seit jetzt fast 4 Jahren Präsidentin des Bundesamts für den Militärischen Abschirmdienst. Das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Es gibt ja insgesamt 3 Bundesnachrichtendienste, den BND, den Bundesnachrichtendienst, das BIV, das Bundesamt für Verfassungsschutz, und die Bundeswehr hat einen eigenen Nachrichtendienst, das BAMAT. Ich führe dieses, wie gesagt, seit 4 Jahren. Was mich motiviert in dem Zusammenhang ist tatsächlich der Kampf gegen Personen, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und hier tatsächlich die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten mit dem, was wir an Möglichkeiten innerhalb der Bundeswehr haben. Ich bin von Haus aus Juristin, ich habe Jura studiert, bin dann 2000 zur Bundeswehr gekommen, habe da verschiedene Stationen gemacht, war unter anderem Rechtsberaterin, war im Ministerium für Personal zuständig. Ich habe das Beamten- und Gleichstellungsreferat geleitet. Insoweit passt das, glaube ich, ganz gut auch in den Podcast hinein. Und meine letzte Verwendung vor dieser war Bundeswehrdisziplinaranwältin in Leipzig. Das heißt tatsächlich die Männer und Frauen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, dort mit einer Disziplinarmaßnahme zu ahnden.
Das hört sich schon gleich ein bisschen bedrohlich an. Vielleicht fangen wir nochmal mit was Persönlichem an. Wenn Sie 2 Stunden mehr am Tag hätten, was würden Sie denn mit diesen 2 Stunden anfangen?
Wären das nur meine 2 Stunden? Also ja, die hätte ich nur für mich in dieser Planung, hier kein anderer. Das ist nämlich immer die Gefahr, ja. Wenn man dann mal glaubt, 1 Stunde zu haben, verplant einem die irgendeiner. Ich glaube, ich mal anfangen, mir ein Hobby zu suchen. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, dort auch mal etwas für sich selbst machen zu können. Denn die Tätigkeit raubt viel Zeit, ist sehr arbeitsintensiv, es ist viel Pendelei zwischen Köln und Berlin hin und her. Und wirklich einfach mal für mich ganz in Ruhe mir irgendwas gönnen und mich auf ein Hobby konzentrieren.
Das hört sich nach sehr viel Arbeit und vielleicht auch Aufopferung an.
Also Aufopferung würde ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich es wirklich gerne mache und weil ich es aus Überzeugung mache. Es ist natürlich viel Arbeit, es ist viel Einsatz. Man kennt keine Arbeitszeiterfassung. Das gibt es in dem Job einfach nicht. Wenn am Sonntag was passiert, dann passiert am Sonntag was und dann ist man gefordert. Deshalb wären diese 2 Stunden, die man nur für sich hat, tatsächlich unverplanbar für andere, wirklich sehr wünschenswert.
Ich wünsche Ihnen die von Herzen.
Dankeschön.
Und wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Schwierige Frage. Eigentlich macht man ständig irgendwas zum ersten Mal. Man trifft sich zum ersten Mal mit einem internationalen Partner. Man geht zum ersten Mal in eine Veranstaltung, sowas wie jetzt. Ich mache zum ersten Mal einen Podcast.
Tatsächlich. Mich sehr geehrt.
Das ist wirklich zum ersten Mal. Wenn ich so in den privaten Bereich gehe, ich habe da natürlich auch überlegt, was könnte das sein, ist, ich bin E-Roller. Ich fahre wirklich sehr gerne mit dem E-Roller durch die Gegend. Das entspannt und macht wirklich viel Spaß.
Sehr schön. Also sehen wir Sie manchmal durch Berlin rumsausen.
Genau.
Nun zu Ihrer Arbeit. Wie sieht denn oder wie kann man sich einen normalen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Wie startet der Tag?
Das hängt immer davon ab, ob ich in Köln oder in Berlin bin. Ich gehe jetzt mal von einem normalen Arbeitsalltag aus. Berlin ist immer etwas Besonderes, weil dann Sitzungswochen sind, das Parlament tagt. Im Bundeskanzleramt sind verschiedene Besprechungen, im BMVG sind verschiedene Besprechungen. In Köln fängt es eigentlich an, ich komme ins Büro, man kriegt seinen Kaffee auf den Tisch, das ist prima. Hat in der Regel eine Besprechung mit dem Stab um sich herum. Man checkt die Presselage und fängt dann an, verschiedene Sachen zu bearbeiten, sich in Besprechungen zu begeben, Operationen vorgestellt zu bekommen. Und das geht den ganzen Tag dann immer so weiter.
Also Ihr Arbeitgeber ist ja vielleicht nicht so geläufig in jedermanns Mund, der nicht so viel mit Sicherheit oder Sicherheitsbehörden zu tun. Was macht denn der militärische Abschirmdienst ganz genau?
Also der militärische Abschirmdienst ist, man kann es eigentlich sagen, der Sicherheitsdienstleister in der Bundeswehr. Das heißt, wir schirmen ab, wir stellen sicher, dass die Männer und Frauen die aktive Angehörige der Bundeswehr sind, also nur dafür ist der MAD auch zuständig, dass die sich sicher und frei bewegen können, frei von Bedrohungslagen, dass die Bundeswehr frei ist davon. Wir haben ganz aktuell immer wieder Situationen gehabt, gerade in den letzten Wochen, wo die Bundeswehr von außen vermeintlich auch in eine Bedrohungslage hineingekommen ist. Löcher in Zäunen und Ähnliches. Da sind wir dann unmittelbar dabei. Wir haben aber auch, was man vielleicht manchmal nicht so häufig sieht, wir schirmen auch Großveranstaltungen der Bundeswehr ab. Also jeder Zapfenstreich oder jede Veranstaltung, auch des Ministers, findet eigentlich nicht ohne meine Leute statt. Das heißt, sie gucken, dass von außen keiner Bedrohung kommt. Das ist der eine Part, das ist so der materielle Part. Aber natürlich ganz, ganz wichtiger Anteil ist kein Extremismus, Null-Toleranz-Linie. Das haben wir seit Jahren schon in der Bundeswehr. Null-Toleranz gegen Extremisten jeglicher Art. Dort ist der MID für zuständig, Anhaltspunkten nachzugehen, die zu ermitteln, die weiter zu betreiben und auch dafür zu sorgen, dass dann, dafür sind wir wiederum nicht zuständig, dass dann tatsächlich das, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben zu Personen, an die Personalführung geht oder an die Disziplinaranwälte geht und dass dann ein Verfahren geführt wird und der Mann oder die Frau in der Bundeswehr keine Zukunft hat.
Und wie funktioniert das? Also wie findet man Extremisten in den eigenen Reihen, auch also von der Stimmung her? Also es sollte ja nicht so ein Grundmisstrauen da sein.
Nein, das darf es auch nicht sein. Das darf es nicht sein. Man kann letztendlich sagen, wenn wir was finden, ist es falsch. Wenn wir was finden, ist es aber auch irgendwie falsch. Also wir suchen, wir gucken natürlich, wir kriegen Hinweise. Wir bekommen Hinweise aus der Truppe selbst, die hochsensibilisiert ist. Auch dafür zeichnen wir Verantwortung, dass wir tatsächlich durch Aufklärung, Präventionsarbeit, meine Männer und Frauen gehen in die Truppe hinein, in die Dienststellen hinein, in die zivilen Dienststellen, machen Aufklärungsarbeit, was ist Extremismus, wie erkennt man Extremismus. Und dann kriegen wir auch viele Hinweise aus der Truppe selbst. Wir kriegen Hinweise von den anderen Partnerbehörden, das heißt vom Bundesamt für Verfassungsschutz, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, Herr Haldenbank, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir kriegen aber auch aus den anderen Landesämtern für Verfassungsschutz Hinweise und denen gehen wir danach, probieren die zu konkretisieren, zu verstetigen und gerichtsfest zu machen, sodass man die auch verwenden kann.
Aber ist das nicht schwierig in einem Kontext, wo die Truppe so zusammenhält? Das
wird immer wieder gesagt. Es gab vor Jahren ja diese Sache, die Mauer des Schweigens. Das ist so nicht. Also die Truppe selber steht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir haben immer wieder Personen, die es nicht tun. Dafür sind wir auch da, die zu erkennen und die aus der Bundeswehr tatsächlich dafür zu sorgen, dass sie aus der Bundeswehr entfernt werden. Die Truppe selber muss selber schauen, wie sie das letztendlich macht und wie sie sich dort aufstellt. Das ist keine Mauer des Schweigens, sondern es ist tatsächlich ein Bewusstsein, das sich entwickelt hat, dass man das nicht möchte. Genau um diesen Eindruck, der manchmal nach draußen entsteht. Ja, es ist eine Kaserne, das ist sowieso schon mal etwas schwierig. Da ist ein Zaun drumherum. Man kann nicht so richtig schauen. Es sind Personen, die ausgebildet sind an Waffe, die Waffenverständnis haben, Kampfverständnis haben. Das muss in der Bevölkerung tatsächlich so gesehen werden, dass da keiner ist, der sich dem anschließen möchte, einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu agieren, sondern tatsächlich ganz intensiv dagegen vorgehen. Und das will auch jeder Soldat und jede Soldatin. Und die es nicht wollen, die finden wir dann.
Also wenn Sie dann jemanden finden, wie machen Sie das in der Außenkommunikation, ohne der gesamten Truppe zu schaden letztendlich? Weil diese Fälle werden ja dann auch von den Medien aufgebauscht und beschädigen dann viele.
Ja, das kommt eben ganz, ganz schnell, weil, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, es ist natürlich immer so ein Club für sich vermeintlich, die Bundeswehr. Vielleicht darf ich ganz kurz dazu was ausholen. Wenn wir junge Männer und Frauen zu uns bekommen, zur Bundeswehr und zum MAD bekommen, sage ich ihnen immer, pass auf, ihr habt zwei Hüte auf. Ja, ihr habt einerseits, seid ihr Nachrichtendienst. Ein Nachrichtendienst ist immer etwas, was ganz schwierig gesehen wird, auch in der Bevölkerung. Ja, ein Nachrichtendienst, das ist immer so ein bisschen was Suspektes vermeintlich. Ja, die dürfen irgendwas machen, was wir alle nicht wissen und die können überall reingucken. Da müssen wir uns natürlich so verhalten, dass das niemals ein Negativaspekt ist. Und ihr seid auch noch Bundeswehr. Das heißt, das ist so ein Doppelhut, gegen den ihr kämpfen müsst. Umso mehr müsst ihr euch bewähren, umso mehr müsst ihr euch an Gesetze halten, umso mehr müsst ihr euch an Recht halten. Das ist manchmal ganz, ganz schwierig. Und so ist es auch in der Truppe. Die Truppe muss sich an Recht und Gesetz halten. Und das tut sie auch. Und in der Außenkommunikation ist es natürlich immer ganz schnell ehemaliger Bundeswehrsoldat, ehemaliger KSK-Soldat, ehemaliger, man liest nie ehemaliger Lehrer oder ehemaliger Verkäufer. Das hat natürlich eine Besonderheit, weil es mit einer gewissen Gefährlichkeit auch verbunden wird. Und da muss man einfach gegenhalten, indem man als Truppe auftritt und sagt, ja, es gibt diese Fälle, denen wird konsequent mit Nulltoleranz nachgegangen, wir akzeptieren das nicht, wir können es aber auch nicht vermeiden. Wir probieren es zu vermeiden, indem wir aufklären, indem wir Prävention machen, indem wir gucken, bevor die Leute in die Bundeswehr reinkommen, auch eine Aufgabe, die der MAD hat, bevor die Leute in die Bundeswehr kommen, dass sie überhaupt nicht drin sind. Aber wenn sie da sind, nur Toleranz und nur damit kann man letztendlich auch die Öffentlichkeit überzeugen, dass man konsequent dagegen vorgeht.
Ich will jetzt noch eine Verständnisfrage, die mir gerade noch gekommen ist. Also wenn man dann beim MAD arbeitet, wissen die anderen, dass man dort arbeitet oder eher nicht?
Sie sollten es nicht wissen.
Ach, sie sollten.
Also es ist tatsächlich so, also dass ich beim MAD arbeite, das weiß man natürlich, wenn man dann googelt. In der Regel sollte man das nicht wissen, einfach auch zum Eigenschutz. Zum Schutz der Familie, weil ein Nachrichtendienst ist natürlich auch immer für andere Nachrichtendienste interessant, da auch mal anzusprechen und zu fragen. Und insofern sollte man mit einer Tätigkeit, die man beim MAD macht, sehr zurückhaltend sein.
Okay, verstehe. Noch eine Verständnisfrage, können wir auch gerne stellen, nur um meine Neugier zu befriedigen. Haben dann Personen auch sozusagen zwei Jobs? Sind die, haben einen ganz normalen Job in der Truppe, aber eigentlich arbeiten sie? Nein, okay, nein.
Nein, genau.
Gut. Warum denken Sie, sind denn Sicherheitsbehörden besonders von Rechtsextremismus betroffen? Oder denken Sie, es wird in der, Sie sagten ja vorhin, man liest nicht von Lehrern, also immer ehemaliger Bundeswehrsoldat oder?
Also, ich glaube nicht, dass Sicherheitsbehörden mehr als andere Bereiche dort ein Problem haben. Es fällt dort nur mehr auf, weil man natürlich genauer hinschaut bei dieser Anstellung. Und natürlich ganz, ganz wichtig, mit Sicherheitsbehörden verbindet auch die Öffentlichkeit natürlich auch ein Teil, dass man sich noch mehr mit dem Recht identifiziert. Dass man tatsächlich noch mehr für das einsteht. Wir haben alle einen Eid geschworen, die sich im öffentlichen Dienst befinden, einen Eid auf die Bundesrepublik Deutschland oder eben auf die Landesverfassung, je nachdem, wo man ist. Und umso schwerer wiegt es natürlich, wenn ich mich daran nicht halte. Und ich glaube, deshalb ist die Öffentlichkeit da etwas empfindlicher, ohne das negativ zu meinen, aber etwas tatsächlich sensibler, wenn in Sicherheitsbehörden so etwas auftaucht. Weil ich, schlechtes Beispiel, aber ich nehme es einfach mal, wenn ein Bankangestellter veruntreut, hat das auch eine andere Dimension, als wenn das jemand ist, der vielleicht sonst nichts mit Geld zu tun hat. Also jemand, dem ich die Sicherheit anvertraue und der sich dann nicht an die Sicherheit hält, das wiegt viel, viel schwerer.
Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu diesem Bild in den Medien, ist es ein männliches Problem?
Würde ich so pauschal nicht sagen. Zahlen sprechen etwas anderes. Deshalb spreche ich meistens gender ich in diesem Bereich auch nicht. Ich sage das immer im Vorfeld bei Vorträgen auch. Wir haben, wenn ich es grob schätze, etwa im Bereich Extremismus. Und da muss ich auch sagen, Schwerpunkt ist da der Rechtsextremismus tatsächlich. Der Linksextremismus spielt in der Bundeswehr nicht eine ganz, also spielt eine Rolle, aber eine nicht ganz so große Rolle. Es sind etwa 4% der Fälle, die wir haben, tatsächlich, wo wir sagen, es ist eine Figur, eine Frau als Leitfigur in diesem Fall. Es ist tatsächlich ein eher ausgeprägtes männliches Problem oder ein männliches Phänomen, so muss man sagen. Liegt aber zum einen natürlich auch daran, dass die Bundeswehr noch sehr, sehr maskulin geprägt ist und zum anderen, dass eben dieses Gedankengut, das auch dahinter steckt, natürlich auch eine gewisse Frauenrolle beinhaltet. Damit natürlich auch eher im männlichen Bereich anzusiedeln ist.
Zum Thema Gleichberechtigung. Wie viele Männer und Frauen arbeiten denn bei Ihnen?
Wir haben also roundabout 2100 Dienstposten. So, das kann man auch nachlesen. Das war früher mal viel, viel geheimer. Ja, also früher durfte man über Zahlen nicht sprechen, wie viele Leute eigentlich arbeiten. Deshalb nenne ich auch keine genaue Zahl. Und davon habe ich im MAD rund 29% Frauen. Damit liegen wir über der Quote der Bundeswehr. Bei den Soldatinnen und Soldaten sind es rund 20%. Und insofern sind wir mit 29% ganz gut. Wenn wir auf die Soldatinnen gehen, wird es wieder etwas weniger. Das liegt in der Natur der Sache. Frauen erst in allen Teilstreitkräften, in allen Truppengattungen erst seit 2001, seit dem Tanja-Kreil-Urteil eigentlich erst zugelassen. Und die müssen nach und nach erst aufwachsen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei mit der Zahl.
Und wie viele davon sind ungefähr im höheren Dienst, also mit Studium?
Roundabout 10%.
Und abgesehen von ihm, wie sieht es denn mit Frauen in Führungspositionen aus?
Leider etwas schwierig. Es ist tatsächlich, dass sich da die Zahl etwas, sobald wir in den höheren oder in die Führungspositionen, jetzt immer die Frage, das ist auch, ich kenne mich aus meiner alten Verwendung als Referatsleiterin Gleichstellung, ab wann definieren wir die Führungsposition? Ja, in der Regel wird sie als Referatsleitung festgelegt, also ab A15, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung. Da wird es ein bisschen dünner tatsächlich in dem Bereich, woran immer auch das liegen mag. Aber da, klar, mit der Frau an der Spitze ist man erstmal ganz fein raus. Danach könnte aber ein bisschen mehr kommen tatsächlich.
Und haben Sie denn ein besonderes Auge drauf auf dem Thema, also auch wegen Ihrer früheren Verwendung?
Ja, ist tatsächlich ein Thema für mich. Und jetzt muss man ein bisschen in die Historie des MAD zurückgehen. Der MAD war früher eine rein militärische Dienststelle. Tatsächlich, war Teil der Streitkräfte. Frauen gab es tatsächlich nur als Tarifbeschäftigte, als Arbeitnehmerinnen, ganz selten mal eine Beamtin, eher ungewöhnlich im Zentralbereich. Und seit 2017 hat man, die Historie ist so ein bisschen bekannt, Franco A., die ganze Geschichte, ist dass der MAD dann zu einem Bundesamt geworden, zu einer Bundesoberbehörde, zu einer zivilen Bundesoberbehörde. Mit einer Forderung 50% zivil, 50% militärisch. Und seitdem haben wir da ein ganz genaues Auge drauf, wen wir einstellen, wer kommt. Und wir müssen noch ein bisschen ziviler werden, was das betrifft. Oder ist es der Wunsch, ziviler zu werden? Aber, und deshalb habe ich jetzt die kleine Schleife gemacht, ich habe von ganz vielen meiner männlichen Mitarbeitenden, ob in Uniform oder in Zivil gehört, das ist so toll, dass wir jetzt mit Mann und Frau praktisch rausgehen, Leute befragen, die weibliche Sicht der Sachen auch mal haben, einfach auch anders auf Leute zugehen können, anders agieren können. Insofern gucke ich da schon sehr genau drauf auch, wie wir da reinkommen. Aber manchmal bewirbt sich auch gar niemand. Und dann wird's schwierig.
Das wusste ich zum Beispiel nicht mit den 50-50 auch für Zivilisten. Also es ist angestrebt.
Wir sind fast dran.
Okay. Und wie viel Prozent der Väter haben denn beim MAD mal im Jahr 2023 zum Beispiel Elternzeit genommen?
Da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Da gebe ich zu, die Zahl muss ich nachgucken. Also es sind tatsächlich 8% der anspruchsberechtigten Väter. Also es sind etwa 430 Väter, die wir haben, 8%, die in 23 die Elternzeit genommen haben. Also es wird schon auch genommen. Es ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Verständnis. Und wenn ich da noch mal kurz ausholen darf, aus meiner Historie auch als Referatsleiterin für Gleichstellung, habe ich immer gesagt, es ist auch ganz wichtig, Gleichstellung ist eben sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ja, auch ein in Elternzeit befindlicher Soldat oder ein Elternzeit befindlicher ziviler Mitarbeiter kann genauso gleichstellungsrechtliche Probleme bekommen wie die Frau. Deshalb ist das ganz, ganz wichtig, dass das auch kommuniziert wird, dass Gleichstellung ist für beide da.
Also das ist ganz klar, deswegen stelle ich die Frage auch. Es ging mir auch mehr, dass einfach ich auch schon von vielen auch im BMVG gehört habe, wenn die an Elternzeit nehmen wollten, auch heutzutage noch, gibt es immer noch doofe Sprüche und das ist nicht üblich. Deshalb interessiert mich die Zahl.
Ja, also ja, ist tatsächlich so und ich glaube, dadurch, dass wir ein ziviles Bundesamt sind, hat sich das einfach auch vom Doing etwas verändert. Ich möchte es jetzt nicht prophezeien, aber wenn die das in einem Fallschirmjägerbataillon, ohne jetzt irgendeine Truppengattung hervorzuheben, ja bitte, gucken wir nochmal, ob wir das drin lassen, das ist tatsächlich dann auch schwieriger. Aber es muss einfach zur Normalität werden, dass beide Elternteile ihre Pflichten dort wahrnehmen können, ohne einen beruflichen Nachteil herauszubehalten.
Ja. Und bei der Gelegenheit bohre ich nochmal nach, wie viele davon haben denn länger als einen Monat Elternzeit genommen?
Länger als einen Monat? 4,4%.
Ah, da geht noch was.
Da geht noch was, ja. Ich kann Sie ja nicht zwingen, den Anschluss. Ich kann Sie ja nicht zwingen. Ich kann ja nur ermutigen, es zu machen. Ich kann nur über die Gleichstellungsbeauftragten sowohl zivil als militärisch, das ist ja auch das, was ich habe, das ist ja ganz, ganz positiv, dass ich wirklich beide auch abdecken kann. Ich kann ja nur ermutigen, es zu machen. Wenn man dann noch in einem gewissen Verständnis auch weiter sich bewegt, wird es natürlich schwierig.
Ja, ich glaube, es muss einfach allen klar sein, dass sie da keine Nachteile von haben in der Zeit. Was glauben Sie, schreckt denn Frauen generell von einer Tätigkeit ab, überhaupt bei Ihnen einzusteigen? Oder sind Sie gar nicht so bekannt als Arbeitgeber?
Also abschrecken würde ich nicht sagen, weil es ist eine wahnsinnig spannende Tätigkeit. Und wer sich für diesen Themenbereich interessiert, ist es eben ein ganz, ganz spezieller Themenbereich. Ich nenne es immer etwas der flapsig, the dark side of life. Ja, man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, mit Gedankengütern und Ideologien, mit denen man vielleicht sonst nicht so in Berührung kommt. Das ist ein bisschen das Problem. Und wenn Sie gucken, ich habe 2000 angefangen, wir waren damals paritätisch Männer und Frauen im Einstellungsjahrgang, in dem Bereich Nachrichtendienste, in dem Bereich Wehrdisziplinarrecht, bin eigentlich nur ich gegangen, ja. Das ist tatsächlich, die meisten sind im Bereich Human Resources genannt, also Personalführung oder im Bereich Zentralangelegenheiten. Ich weiß nicht, das, ich glaube, es schreckt ein bisschen, jetzt bin ich doch wieder beim Abschrecken, dieses sich damit beschäftigen mit der Dark Side ist vielleicht etwas, was Frauen tatsächlich nicht so für sich finden. Und dabei ist es so eine spannende Tätigkeit und eine solche herausfordernde Tätigkeit auch. Man muss sich damit nur auseinandersetzen. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir in gewissen Ebenen, das geht ja durchgängig, das sehen wir in allen Bereichen, das sind nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Nachrichtendiensten, dass der Frauenanteil da sehr nicht so hoch ist, wie er sein könnte.
Ich denke über Ihre Erklärung nach, ob das irgendwie sein könnte. Ich meine, dunkle Seiten zieht ja eigentlich beide Geschlechter
gleichermaßen an. Da vermag ich das nicht, da muss man wahrscheinlich einen Verhaltensforscher mal fragen in dem Bereich. Ich kann nur vielleicht ein Beispiel aus meiner Wehrdisziplinarzeit nennen. Im Bereich Wehrdisziplinarrecht kriegen Sie ja wirklich alles auf den Tisch. Wobei da sind es mittlerweile wirklich ganz viele Kolleginnen auch, die wir haben. Seit 2001 gab es das auch erst und da ist man fast 50-50 mittlerweile im höheren Dienst. Und dort hatten wir wirklich alles von der Trunkenheitsfahrt, die da hochkommt. Also alles, was im normalen Leben erscheint, erscheint auch bei der Wehrdisziplinaranwaltschaft. Und wenn es denn gerade im Bereich der Familie ging, also was mit Kindern passiert ist oder irgendwie was Familiäres passiert ist, da hatten viele junge Mütter, die dann auch in diesem Alter waren, tatsächlich ihre Probleme mit. Und da möchte man vielleicht etwas mehr Ruhe haben, etwas mehr heile Welt haben, etwas haben, wo man sich wohl mitfühlt. Ja, und das ist vielleicht auch eins der Gründe, weil man konfrontiert wird wirklich mit den negativen Seiten des Lebens. Dann so umgehen können. Da müssen auch die Männer mit umgehen können.
Ja.
Vielleicht dazu, ich habe auch eine Truppenpsychologin im Haus, die auch sowas dann mitsteuert und mit betreut.
Ja, das ist eine interessante Erklärung auf jeden Fall. Und bei Ihnen sind ja teilweise auch die Berufe sehr techniklastig. Was kann man denn machen, um da mehr Frauen für zu begeistern? Nicht nur die dunkle Seite, sondern auch technikaffine Jobs.
Wenn mir eine Lösung zeigt, sehr gerne. Ich glaube, das ist ein Problem, das nicht nur jetzt den MAD betrifft. Das betrifft, ich weiß, der BND hat mal eine Riesenkampagne gemacht für Technikwerbung in dem Bereich. Das wird ja alles immer techniklastiger. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich schon um diesen MINT-Bereichen, wie sie ja immer so schön heißen, tatsächlich schon in der Schule ansetzen. Ja, ich glaube, wenn man in die Schule hineingeht, also so ging es zumindest mir, das ist eine Weile her, ja, aber Mathe-Physik-Leistungskurs hatten bei mir die wenigsten Frauen. Ja, das war eigentlich klassische Männerdomäne. Während Deutsch-Englisch, das hatten ganz viele. Dann hatten wir, also ich weiß selber, ich hatte Deutsch-Englisch-Leistungskurs, da hat es genau einen Mann mit drin, ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein grundgesellschaftliches Problem. Oder es ist, ich kann es nicht definieren, warum sich so wenig Frauen für diese Bereiche interessieren. Ich habe auch keine Lösung dafür, muss ich ganz fairerweise sagen.
Es gibt keine besonderen Kampagnen oder so in Ihrem Haus.
Nein. Also die Bundeswehr an sich macht ja, wir hängen ja personalführungstechnisch, wir rekrutieren uns ja primär aus der Bundeswehr. Was Soldatinnen betrifft sowieso. Und die Bundeswehr macht da schon vieles auch an Kampagnen. Sieht man ja immer wieder die großen Werbeplakate, auch gerade für die Technikbereiche. Und wer denn den Weg zu uns findet, ist im Technikbereich, weil wir auch viele, viele spannende und interessante Technikberufe haben. Ich kann nur aufrufen, bitte bewerben Sie sich. Ja, wir haben ganz viele tolle Bereiche. Und ich muss ehrlich sagen, um nochmal kleine Lanze auszubrechen. Also ich habe selten ich habe viele Verbindungen in der Bundeswehr schon gemacht. Ich bin mittlerweile schon 10-mal umgezogen. Aber ich habe selten eine Dienststelle erlebt, die so vielfältige Möglichkeiten hat für alles, was einen interessiert, vom Techniker über den Observanten, über den Juristen. Es ist alles querbeet, man kann alles machen, man kann den Haushalt machen, man kann es mit Zahlen rumschlagen, man kann Vergaberecht machen, ja, man kann Autos beschaffen. Also es ist alles wirklich super spannend. Oder umbauen, auch ganz spannend. Also insofern, auf die Grundfrage zurückzukommen, wie kann man es mehr gewinnen? Ich habe keine Patentformel, ich glaube, die hat keiner. Drum ist das tatsächlich ein Feld, das schlecht besetzt ist. Wo die Bundeswehr sehr nachhaltig wirkt und wir partizipieren von der Werbung der Bundeswehr.
Also ich kann Ihnen schon mal sagen, ich hatte noch nie einen Podcast-Gast, der sozusagen so begeistert ist von dem eigenen Job und das einem auch schmackhaft macht. Das hört sich sehr interessant als Arbeitgeber. Und was machen Sie denn, wenn Sie als Frau einfach mal übersehen werden?
Ist mir noch nie passiert.
Ist Ihnen noch nie passiert?
Nein, also jedenfalls nicht, dass ich es gemerkt hätte. Ist vielleicht aber auch tatsächlich so, dass ich als Frau immer eine, weil ich eben in einem Bereich bin, wo Sie als Frau immer eine gewisse Solitärstellung auch hatten. Oder ich auch hatte. Ja, es war mir fast eher unangenehm. Gehen wir in meine Historie zurück. Ich war damals noch in Anführungszeichen Regierungs-DZA, das gibt's heute schon gar nicht mehr, ja, zur Anstellung, das heißt A13, in so einem Treffen mit nur Generälen, die da waren. Eigentlich das kleinste Licht. Und ich werde als erstes begrüßt. Weil man eben die Frau war. Ja, deshalb, ich habe das eigentlich wirklich nie erlebt, dass man mich als Frau irgendwie da nicht registriert hätte oder nicht irgendwie wahrgenommen hätte oder meine Meinung nicht wahrgenommen hätte. Deshalb kann ich da wenig zu sagen. Ist nicht passiert.
Also eher so, dass Sie eine hervorgehobene Stellung haben, weil Sie eine Frau
und Ihnen als Frau
dann auch alle zuhören.
Ja. Also, hoffe ich doch. Zumindest sieht so aus.
Schön. Der passende Hilfe wahrscheinlich. Und nun zum Thema der Stapel. Das ist ja Krise. Mhm. Und da würde mich interessieren, was bedeutet denn für Sie Krise? Befinden wir uns Ihrer Meinung nach in einer Krise? Und was macht Ihnen die größten Sorgen?
Also Krise ist ja, hat ja eine klare Definition auch in gesetzlichen Bereichen. Krise, Konflikt, Krieg und so weiter. Ich glaube, ja, wir befinden uns in Krisen. Es gibt ganz, ganz viele Krisenherde auf der ganzen Welt. Wir haben es gerade, ich weiß nicht aktuell, aber wir haben es gerade am Wochenende wieder erlebt, gerade der Nahostkonflikt, der eine ganz klare Krise ist, nicht so vergessen oder könnte man auch nicht, tatsächlich der Ukraine-Krieg, der ganz viele Konfliktpotenziale mit sich bringt, die sich auch auf Deutschland mit auswirken. Nehmen wir allein die Drohnenproblematik, die wir immer wieder haben. Drohnen über Kasernen, Drohnen über Liegenschaften. Tatsächlich daraus die Gefahr der Desinformation, die Gefahr der Fehlinformation. Auf der anderen Seite dann aber ein sehr schnelles Umschlagen innerhalb der Bevölkerung in eine Ängstlichkeit, wie wir es die letzten Tage auch erlebt haben, das ist tatsächlich für mich eine Krise. Und da muss man oder kann man letztendlich nur mit guter Informationspolitik, mit Besonnenheit, mit klaren Aussagen letztendlich gegenhalten und zu sagen, wir gucken uns das an, wir nehmen das alles ernst, wir müssen sehr genau schauen, was das ist und müssen uns auch gut dagegen aufstellen. Das heißt, Sicherheitsapparat, gerade frisch die Forderung, wir sind heute ganz frisch an dem Tag, nach dem Terroranschlag, so ist es ja in Solingen. Wir müssen die Sicherheitsbehörden entsprechend aufstellen, um auch der Bevölkerung wieder mehr Sicherheit zu geben und damit aus der Krise auch wieder rauszukommen.
Mhm. Wir über einige Bedrohungen schon gesprochen im Laufe des Gesprächs. Wenn Sie jetzt so in die nahe Zukunft blicken, was sind denn so die großen Herausforderungen? Sie hatten schon Drohnen, Angriffe auf Kasernen. Was haben Sie so im Blick?
Ja, also wenn ich jetzt mal auf meinen Arbeitgeber Bundeswehr schaue. Ich hatte neulich mit einem jungen Hauptmann ein Gespräch, der von einem Lehrgang kam und er sagt, ach, Frau Rosenberg, ist ganz faszinierend. Wir sind eigentlich schon ständig in der Abwehr als MAD. Das heißt, auch jetzt sind wir schon, nehmen wir, der MAD ist immer mit in den Auslandseinsätzen. Das heißt, wenn die Bundeswehr in Afghanistan waren oder in Mali, beides keine, da hatten, waren auch Männer und Frauen der Bundeswehr mit dabei. Ist immer eine MAD-Stelle mit dem Auslandseinsatz. Wir werden jetzt eine MAD-Stelle in Litauen haben. Tatsächlich dort die Bundeswehr vor möglichen Bedrohungsszenarien, vor Sabotage, vor Spionage, vor Desinformationen zu schützen. Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen. Das ist eine Herausforderung der Bundeswehr, die der Minister da auch natürlich hat, mit der einer kompletten Brigade, die im Ausland stationiert wird. Und für meine Männer und Frauen ist es die Besonderheit, Soldatinnen und Soldaten und natürlich das Personal, das mitgeht, als auch die Angehörigen, die ja auch mit in nach Litauen gehen werden, dort tatsächlich, dass dort Sicherheit herrscht. Dass die Menschen, die dort arbeiten, für die Bundeswehr arbeiten, für die Sicherheit, für den Frieden arbeiten, für den Frieden in Europa arbeiten, dass die geschützt sind. Das wird eine große Herausforderung, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir es aufstellen, aber das wird wirklich eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Plus Tatsächlich das im Inland. Drohnenabwehr ist etwas. Wie können wir tatsächlich die Liegenschaften so schützen, dass da nichts passiert? Und wie können wir die Männer und Frauen schützen?
Und wenn ich schlussendlich nochmal zu meinen letzten Fragen komme, wenn wir das auf das Thema Gleichberechtigung blicken, beobachten Sie denn weltweit eher einen Fortschritt oder einen Rückschritt hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Ich glaube, wenn wir, also ich kann es jetzt nicht weltweit beurteilen. Als ich noch vor 10 Jahren das Gleichstellungsreferat geleitet habe, ging es sehr, sehr, sehr viel weiter. Da waren wir in vielen Bereichen ein Stückchen weiter. Ich würde es keinen Rückschritt nennen, aber ich würde es eine Stagnation nennen. Ganz aktuell, wenn ich nach Afghanistan schaue, ja, wo jetzt gerade frisch Gesetze rausgekommen sind, wo Frauen noch nicht mal mehr in der Öffentlichkeit sprechen dürfen, ist das natürlich definitiv kein Fortschritt. Sondern es ist ein Rückfall in eine Zeit, über die ich überhaupt nicht mehr nachdenken möchte in dem Bereich. Es ist tatsächlich ich als Frau an der Spitze eines Nachrichtendienstes hätte es vor 30 Jahren vielleicht noch nicht gegeben. Das ist sicherlich ein Fortschritt gewesen in der Zeit. Also nicht, weil ich ein Fortschritt bin, sondern weil tatsächlich das akzeptiert wird und das gemacht wird in dem Bereich. Aber wir haben noch Luft nach oben. Das muss man wirklich sagen. Also da kann noch einiges Positives passieren. Und da sind auch wir Frauen selber für zuständig, aber natürlich auch ein bisschen das Umdenken in der Männerwelt. Wenn man so ein bisschen auf die Entwicklung schaut, ich weiß nicht, wer alles den Barbie-Film gesehen hat. Man kann sich sehr darüber streiten im Moment. Ich fand ihn sehr faszinierend und hat mich insbesondere ein Zitat dort so ein bisschen auf die derzeitige Stellung der Frau auch in der Gesellschaft hingewiesen. Und dort wird unter anderem gesagt, ich zitiere jetzt mal, du darfst nie alt werden, nie unhöflich sein, nie angeben, nie egoistisch sein, nie hinfallen, nie versagen, nie Angst zeigen, nie aus der Reihe tanzen. Das ist zu schwer. Es ist zu widersprüchlich und niemand gibt dir eine Medaille oder sagt Danke. Und es stellt sich heraus, dass du nicht nur alles falsch machst, sondern auch alles dein Fehler ist. Und dann endet es mit dem Zitat, und wenn das selbst für eine Puppe so gilt, dann ist es für die realen Frauen ja noch schwieriger. Und das zeigt es manchmal ein bisschen, dass wir wirklich in einer Situation sind, wo man Frauen in Führungspositionen haben will, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Nämlich genau unter denen, die da genannt worden sind. Und da müssen wir von ein bisschen wegkommen und dann gehen wir auch wieder einen Schritt weiter.
Schön, dass Sie da Vorreiterin sind. Was würden Sie denn, wenn jetzt junge Frauen diesen Podcast sagen, oh toll, und die ist Präsidentin, das würde ich auch gerne. Was würden Sie den jungen, ambitionierten Frauen gerne mitgeben?
Sie selbst sein. Das machen, was sie interessiert, sich da nicht irgendwie verstellen. Einfach so sein, wie man ist. Und damit kommt man wirklich gut durch. Im Bereich der Sicherheit sage ich immer, Sicherheit kennt kein Geschlecht und kennt kein Parteibuch. Sicherheit ist Sicherheit für alle gleich. Und deshalb muss man auch tatsächlich so sein und sich so durchsetzen können und einfach für das brennen, was man macht. Und dann einfach den Weg gehen. Und dann funktioniert. Also so habe ich es erlebt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank.
Ganz herzlichen Dank.